Brüssels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Willkommen bei Kunstklang, Kassels ersten Podcast über Kunst, Museen und Kultur. Heute öffnen wir die Türen zu einem ganz besonderen Ort, und zwar der Grimmwelt Kassel. Sie steht nicht nur für das Vermächtnis der Gebrüder Grimm, sondern auch für die Kunst des Erzählens selbst in allen Formen, Sprachen und Zeiten. Ich bin Sabrina Gander und spreche heute mit Julia Ronge, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Grimmwelt, und mit Jan Sauerwald, dem Geschäftsführer der Grimmwelt. Gemeinsam blicken wir auf 10 Jahre Grimmwelt, 20 Jahre UNESCO-Weltdokumentenerbe und auf die Frage, was diese Geschichten uns heute noch sagen können. Über uns, über Sprache und über das, was bleibt. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir sind Julia Ronge. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und lieber Herr Sauerwald, auch schön, dass Sie da sind, dass wir heute reden.
Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr.
Liebe Frau Ronge, 10 Jahre Grimmwelt, wenn Sie jetzt die Augen schließen und sich an den Eröffnungstag erinnern, was kommt Ihnen da zuerst in den Sinn?
Ja, das ist ja schon fast 10 Jahre her. Das erste Bild, was ich habe, ist tatsächlich ein sehr, sehr volles Haus. Also die Kasseler Stadtbevölkerung stand hier Schlange. Es waren sehr, sehr viele Führungen gebucht. Ich habe zu der Zeit auch noch Aktivführungen gegeben und hatte den ganzen Tag volles Programm. Es war sehr aufregend für alle, weil man kurz vorher erst die Ausstellung vorab sehen durfte und sich dann zu orientieren, den richtigen Weg zu finden und den Gästen eben das zu vermitteln. Das war schon ein Highlight.
Gab es denn etwas, das damals völlig anders geplant war, als es heute gelebt wird vielleicht?
Eigentlich kaum. Also das Konzept funktionierte recht gut. Es hat sich natürlich nach der Zeit rauskristallisiert, welche Exponate oder auch Teilbereiche Besucherlieblinge geworden sind, welche Bereiche vielleicht mehr Vermittlung bedarfen und eben nicht sozusagen sich autark erschließen. Aber im Großen und Ganzen ist wohl das Konzept aufgegangen.
Ja, und apropos Konzept, Herr Sauerwald, Sie haben mir im Vorfeld gesagt, das Konzept des Hauses ist ein Paukenschlag gewesen. Warum?
Wir sprechen hier schon über einen neuen Typus von Ausstellungshaus. Das kann man schon am Gebäude sozusagen außen sehen. Also die Grimmwelt ist ja im Grunde wie ein Sockel hier in den Weinberg, in diesen Weinbergpark gebaut worden. Und auf dem Dach gibt es eine über 2000 Quadratmeter große Dachterrasse. Also die Stadt stellt diese Dachterrasse auch der Bevölkerung zur Verfügung. Und im Grunde könnte man sagen, das Haus stellt den Besucher, die Besucherin auf den Sockel und macht diese zum Mittelpunkt seines Konzeptes. Also die Ausstellung der Grimmwelt ist einfach sehr erlebnisorientiert. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man tief in die Märchen beispielsweise eintauchen kann. Man kann Schimpfwörter in einen Trichter rufen und bekommt eines von über 160 Schimpfwörtern aus dem deutschen Wörterbuch der Grimms zurückgerufen und kann sich dort sozusagen in so eine Schimpfwort-Tirade hineinsteigern, sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Man kann sich tief in der Dornenhecke verlieren, also in der Märchenwelt der schlafenden Prinzessinnen, und muss diese vielleicht befreien. Man steht im Häuschen wie das Rotkäppchen der Großmutter, und wer liegt im Bett? Der Wolf liegt dort und fängt an, mit einem zu sprechen. Man kann ins Hexenhaus von Hänsel und Gretel hineinlaufen und siehe da, dort sind die Süßigkeiten innen angebracht, und wir müssen diese regelmäßig erneuern, weil die Besucherinnen diese Plastiknachahmungen abknibbeln und am liebsten mitnehmen wollen würden. Ja, letzten Endes läuft man im Grunde durch ein großes Wörterbuch, denn die gesamte Dauerausstellung der Grimmwelt ist nach den Lemmata, also den Schlagwortbegriffen, beziehungsweise einer Auswahl von Schlagwortbegriffen geordnet. Also im Bereich Buch lernt man andere Dinge als im Bereich Erschlein oder Frohteufel. Und das ist schon ein besonderes Erlebnis, möchte ich sagen.
Warum war denn jetzt das Konzept auch für diese Stadt so besonders? Und ist es immer noch des Hauses?
Weil es den Blick auf Jakob und Wilhelm Grimms Leben und Werk vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Hier in Kassel war es schon bekannt, dass die beiden nicht nur berühmte Märchensammler waren, sondern auch Linguisten und Sprachwissenschaftler, also zur ersten Riege der neuen Germanistik gehörten. Über Kassel hinaus war es, glaube ich, vor allem in Fachkreisen bekannt. Und das Haus legt doch einen starken Schwerpunkt neben den Kinder- und Hausmärchen auf die wissenschaftliche Karriere und Werke Jakob und Wilhelm Grimms. Und dieser neue Ansatz, der zeigt eben ein ganzes Werk und nicht nur einen Teilbereich und hat deswegen für große Furore gesorgt.
Es gibt seit 2022 auch das Grimm-Atelier. Frau Ronge, was genau steckt dahinter? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das Grimm-Atelier ist im Bereich der Sonderausstellung im ersten Obergeschoss angesiedelt, ist ein Ort mit kreativen Materialien, den eben Kinder, Jugendliche, Familien, andere Besucherinnen und Besucher frei nutzen können, also auch ohne Ausstellungsticket, ein Raum, den wir einfach schaffen wollen, sich kreativ mit dem Werk der Brüder Grimm auseinanderzusetzen, mit dem Märchen, aber eben auch den sprachwissenschaftlichen Aspekten. Es wird immer unterschiedliches Material ausgegeben, mal zu den Sonderausstellungen passend, mal eben zur Dauerausstellung. Einfach ein Ort, wo man sich aufhalten kann und genau ein bisschen in das Werk der Grimms eintauchen kann.
Und jetzt habe ich vorhin erfahren, dass tatsächlich die Dachterrasse einer der beliebtesten Spots für Hochzeitsfotos ist. Was steckt denn da dahinter? Warum ist das denn so?
Also die Kasseler Bevölkerung hat sich den Ort angeeignet. Das finde ich mit dem Blick auf unsere heutige Situation in den Städten doch bemerkenswert und auch besonders schön, denn nachdem wir ja eine Zeit lang in den Städten eigentlich den öffentlichen Raum immer mehr verschwinden lassen haben, erlebt er ja eine Renaissance in ganz Europa und auch darüber hinaus. Und diese Dachterrasse, die wird genutzt für Yoga. Wir als Haus haben dort eine Tischtennisplatte aufgestellt, also dort kann Tischtennis gespielt werden. Man hat einen fantastischen Blick auf die Karlsaue und auf die Südstadt und weit darüber hinaus. Es ist auch ein Ort für abendliche Treffen, also Jugendliche, die sich dort verabreden, hier aus dem Quartier kommen dorthin. Und eben die Hochzeitsfotos. Wie sich das eigentlich zugetragen hat, ist mir immer noch ein Rätsel. Also hier in der Grimmwelt kann auch geheiratet werden. Also wir sind einer von vielen Orten, die das Standesamt Kassel auch für Hochzeiten vergibt. Allerdings nur 4 oder 5 Mal im Jahr kann das tatsächlich stattfinden. Also man muss das lange vorher buchen oder sich entscheiden für diesen Ort, um dann auch wirklich hier heiraten zu können. Aber es zeigt doch, dass die Stadtgesellschaft sich diesen Ort angeeignet hat und ihn liebt und gerne nutzt. Und das ist natürlich fantastisch.
Wie hat sich denn jetzt die Grimmwelt in diesen 10 Jahren, über die wir heute auch sprechen, verändert? Also räumlich, thematisch, vielleicht aber auch atmosphärisch?
Also wir haben natürlich bestimmte, sagen wir mal, Charakteristika oder Gene in unserer DNA, die wir auf gar keinen Fall herausschneiden möchten und die wir auch weiter fortschreiben. Das ist zum Beispiel die zeitgenössische Kunst. Also wir sind ja ein literatur- und sprachwissenschaftlich orientiertes Haus, aber die zeitgenössische Kunst wird bei uns immer eine Rolle spielen. Also wir zeigen Werke zeitgenössischer Künstler in unserer Ausstellung. Was sich vielleicht ein wenig verändert hat, ist der Blick auf das Publikum. Also es war immer schon ein publikumszugewandtes Konzept. Wir haben aber versucht, in den letzten Jahren das Publikum und seine Bedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Frau Ronge hat gerade schon das Grimm-Atelier benannt, also ein Ort, an dem auch Familien ihre Weihnachtskarten basteln, weil der ist ja kostenlos nutzbar. Da kommt man gerne hin, er ist sehr schön gestaltet. Und ich glaube, wir brauchen ästhetisch hochwertige Orte, um eine Einladung an die Menschen und die Bevölkerung auszusprechen, die gerne genutzt werden. Im Herbst werden wir die sogenannte Leserei etablieren, ein ganz neues Projekt in der Grimmwelt, ein Ort, an dem eine Auswahl von Büchern, Kinder-, Jugendbuch, Kataloge, Comics, Graphic Novel, Märchenbücher zur Verfügung stehen und wo man verweilen und lesen kann, sich aber auch informieren kann. Und Frau Ronge, die an der Entwicklung dieses Ortes mitwirkt, kann sicher auch noch etwas zu den Inhalten oder zu dem Konzept dahinter sagen.
Ja, auch die Leserei soll eben ein Ort werden, an dem man sich aufhalten kann ohne Ticket und auch dort nochmal ja in das Werk und Leben der Brüder Grimm einsteigen kann, aber auch überhaupt lesen wiederentdecken kann. Heute ist natürlich die Herausforderung, dass viele Kinder, Jugendliche doch eher mit digitalen Medien in Kontakt kommen und das Buch so auch als physischer Gegenstand so ein bisschen in das Hintertreffen gerät. Und das auch wieder zu entdecken und dort aus Freizeitspaß und nicht nur in der Schule, um etwas zu lernen, eben zu lesen und dort sich auch Wissen aneignen können, in ja imaginäre Welten auch abtauchen zu dürfen. Das ist eben auch ein Anliegen von uns, dass die Leserei mit Schulklassen beispielsweise auch bespielt wird. Also dass nicht nur wir die Buchauswahl vornehmen, sondern eben eben einen Grundstock, einen Handapparat zwar den Besucherinnen und Besuchern anbieten, aber natürlich auch mit Schulklassen erarbeiten, was möchtet ihr denn dort wiederfinden? Welche Bücher interessieren euch denn? Was ist denn eine Buchauswahl? Was gibt es für verschiedene Themen, die sich im Buch auch wiederfinden? Und so ist dort eben auch ein Vermittlungsprojekt geplant, wo wir mit verschiedenen Kasseler Schulklassen zusammenarbeiten, dass auch die Bücher in der Leserei immer variieren.
Wenn wir mal beim Ausstellungsgeschehen bleiben, was hat Sie denn bei der Arbeit mit den Objekten oder mit den Inhalten am meisten überrascht? Also im Sinne von vielleicht, das hätte ich so gar nicht erwartet.
Da würde ich ganz klar sagen, die Vielschichtigkeit der Themen. Natürlich hat man in einem Ausstellungshaus originale Handschriften, Objekte aus der Krimzeit, wie wir schon gehört haben, eben auch zeitgenössische Kunst, um das Ganze etwas zu illustrieren, aus einer anderen Perspektive auch zu zeigen, aber wirklich dieses breite Denken der Krims und diese Vielschichtigkeit der Themen, die sich spiegeln. Also man kommt ja in der Regel, auch unsere Besucherinnen und Besucher, in das Haus, weil man die Märchen kennt aus der Kindheit. Man hat vielleicht schon was von Aschenputtel oder Rotkäppchen gehört und denkt sich, ja, dann will ich mir auch mal die Autoren anschauen, die diese Werke sozusagen zusammengetragen haben. Dass es aber in erster Linie Sprachforscher waren und dass sie ein Wörterbuch geschrieben haben und dass sie politisch sehr aktiv waren in ihrer Zeit, in der Romantik, dass Sprache und Politik eigentlich verwoben waren, dass die Märchen auch aus so einem Zeitgeist herausgesammelt wurden. Das sind eigentlich alles Themen, die ich auch als Kunsthistorikerin vorher nicht kannte, sondern auch eben erst die Märchen als Erstkontakt hatte und finde es einfach spannend, wie tief dieses Werk reicht und wo überall die Grimms auftauchen. Genau.
Jetzt reden wir nicht nur über 10 Jahre Grimmbild, sondern auch über 20 Jahre Weltdokumentenerbe. Klingt ja erstmal super offiziell. Was bedeutet das denn konkret für das Haus, aber auch für die Besucher und Besucherinnen?
Das ist ein schönes Thema in dem Sinne, dass man hier tatsächlich wirklich Unbekanntes vermitteln kann. Also das Weltdokumentenerbe Memory of the World wirft ja ein Schlaglicht auf im Grunde einen Bereich, mit dem sich Wissenschaftler in Deutschland und weltweit beschäftigen, aber der uns im Normalleben nicht so ganz häufig tangiert, sage ich mal. Also wenn man sich anguckt, was fällt denn alles unter diesen Status Memory of the World, dann sind das ganz unterschiedliche Dokumente von unschätzbarem oder großem Wert für die Menschheit. So ist die Definition der UNESCO, die dieses Siegel vergibt. Also da sind die Stummfilme von Murnau dabei. Da sind aber auch Karten, also die Himmelsscheibe von Nebra ist Weltdokumentenerbe. Also verschiedenste Dokumente sind ausgezeichnet. Hier bei uns in Kassel sind es eben die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen Jakob und Wilhelm Grimms. Was ist denn ein Handexemplar, muss man sich fragen. Und das versuchen wir natürlich auch den Besucherinnen und Besuchern zu vermitteln. Das ist im Grunde ein persönliches Arbeitsexemplar, ein Sonderdruck mit einem breiten leeren Rand, das sich die beiden Grimms eben schon von dem Verlag haben anfertigen lassen. Es stand schon im Vertrag zu der Veröffentlichung der Kinder- und Hausmärchen. Und in diesem Sonderdruck haben sie dann per Hand wichtige Anmerkungen gemacht und haben diese dann in der nächsten Auflage der Kinder- und Hausmärchen wiederum umgesetzt. Also, und wenn wir das heute betrachten, in den 5 Handexemplaren, die wir hier ausstellen im Ausstellungshaus und die diesen UNESCO-Weltdokumentenerbestatus haben, dann wird nachvollziehbar, wie sich die Märchen eigentlich verändert haben. Und daran wird auch deutlich, dass es eben nicht aufgeschriebene mündliche Geschichten sind, sondern im Grunde Literatur. Also weil Wilhelm Grimm hat sehr viele Änderungen vorgenommen und hat stark in die Märchenstoffe eingegriffen. Und das ist schon ein ganz besonderes Exponat, das uns sehr am Herzen liegt und für das wir jetzt auch eine komplett neue Station in der Ausstellung eröffnet haben vor kurzem.
Gibt es denn ein Objekt oder ein Dokument, wo Sie die Meinung haben, das sollte mehr Aufmerksamkeit vielleicht bekommen?
Ja, das sind gerade beispielsweise eben die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen. Also es ist bei uns schon sehr inszeniert ausgestellt in einer Vitrine, also auf einen hohen Sockel gehoben sozusagen. Und wir haben jetzt eben ein ganz zeitgenössisches Medium gewählt, um es den Besucherinnen und Besuchern näher zu bringen und auch zu ermöglichen, dass man sozusagen in diesen wertvollen Büchern in Anführungszeichen blättern kann, also auf einem Medientisch, der aussieht wie der Schreibtisch von Jakob und Wilhelm Grimm oder diesem nachempfunden ist, können Besucherinnen und Besucher in einem der Handexemplare blättern und die Änderungen, die vorgenommen worden sind, nachvollziehen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Station und wir sehen schon mit großem Spaß, dass die Besucherinnen und Besucher dort tief eintauchen. Es gibt auch ein Quiz, mit dem man dann sein Wissen am Ende abfragen kann, eine leichte und eine etwas schwierigere Variante. Und die schwierigere Variante, die setzt doch schon einiges voraus.
Haben Sie den auch schon gemacht?
Natürlich. Wir haben das Ganze ja gemeinsam vorbereitet und aufgesetzt. Und ja, beim ersten Mal hatte ich auch nicht alle Punkte.
Immerhin das. Jetzt bleiben wir gleich mal beim Publikum, Frau Ronge. Der Erlebnisraum klingt ja jetzt fast wie so ein Escape Room mit Bildungsauftrag. Was genau meinen Sie denn damit? Was ist denn der Erlebnisraum?
Ja, der Erlebnisraum Grimmwelt soll eben über originale Exponate wie aber auch eine Märchenwelt diese Vielschichtigkeit des Werks der Brüder Grimm darstellen und für jeden Geschmack oder für jedes Wissen oder Vorwissen einen Teilbereich abdecken und die Besucherinnen und Besucher eben dort abholen, wo sie stehen. Also man kann natürlich erst in die Märchenwelt sich vor den magischen Spiegel stellen, ihn zu sich sprechen lassen und dann vielleicht eher zufällig an Kinderzeichnungen der Grimms vorbeikommen und dort hängen bleiben und sich auch dafür interessieren. Man kann aber auch als Sprachwissenschaftler sozusagen unserem Parcours folgen und sich damit auseinandersetzen, wie die Grimms zu ihrer Zeit gearbeitet haben, wie viel Tinte sie verbraucht haben beispielsweise. Es gibt ein riesiges Tintenfass in der Ausstellung mit über 200 Litern, die mal errechnet wurden, was man so verschrieben hat in diesem Leben. Sich mit dem Briefnetzwerk auseinandersetzen. Man kann aber auch eben die Entstehungsgeschichte der Märchen nachvollziehen. Also ganz viele Facetten und Themen, die eben das Werk und das Leben der Grimms umreißt und das mit verschiedenen Medien. Also wir haben eben nicht nur Flachware, wie man das im Ausstellungskontext nennt, also Bücher in Vitrinen, das haben wir natürlich auch, aber wir haben eben sehr viel Kunst, sehr viel illustrative Momente, Momente, wo man sich was ansehen, anhören kann oder eben selber durch muss oder Quizstationen, wo man selbst befragt wird und eben schauen kann, was hat man denn schon gelernt und wo sind vielleicht noch Lücken und man kann noch das ein bisschen erweitern. Also dass wirklich auch für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei ist.
Wer kommt denn eigentlich in die Grimmwelt? Also gibt's da typische Besucher oder ist das Spektrum ganz bewusst offen?
Also wir haben sehr, sehr breites Publikum, tatsächlich von den interessierten Sprachwissenschaftlern, Experten und Expertinnen, Uniseminare, die uns ganz gerne besuchen, aber natürlich auch viele Familien mit Kindern, die zum Thema Märchen natürlich kommen und auch ein sehr, sehr hoher Anteil sind Schulklassen, die das Thema natürlich auch in der Schule behandeln und sich vordergründig dem Thema Märchen annähern möchten und dann die Sprachwissenschaft auch noch mit vermittelt bekommen. TouristInnen natürlich als ein Magnet, die Architektur des Hauses ist ja sehr bekannt und die Dachterrasse wurde schon erwähnt, dass auch beim Kasselbesuch die Grimmwelt häufig eben nicht fehlen darf. Somit ist das Publikum eben sehr divers und somit müssen wir auch die Inhalte der Ausstellungen an eben diese Vielschichtigkeit auch richten.
Gibt es eine Geschichte oder eine Reaktion, ein Erlebnis mit Besuchern, Besucherinnen, das Sie beide jetzt besonders berührt hat oder in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also uns hat in den letzten Jahren doch etwas sehr überrascht. Wir hatten hier eine Ausstellung mit dem Titel Imaginarium der Söhne von Miloš Forman, dem berühmten tschechischen Regisseur, also Hollywood-Regisseur. Und Matej und Petr Forman, die hatten ein künstlerisches Projekt hier gezeigt. Da ging es sehr viel um Marionetten. In Tschechien sind ja die Marionetten und die Marionettenkunst auch immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Und in dieser Ausstellung durfte man vieles berühren, spielen. Man konnte mit den Marionetten Theaterstücke selber ausprobieren. Man konnte vieles anfassen. Also, und es war alles aus Holz. Und es war sehr haptisch und es gab nichts Digitales in dieser Ausstellung. Und das war auch ein Experiment im Grunde. Also es war ein vollgestopfter, verwinkelter Raum mit vielen kleinen Zimmern, in die man eintauchen konnte, mit vielen kleinen Guckkästchen, mit es hatte etwas Zirkushaftes, Kulissenhaftes. Es war ein wunderschöner Ort, den wir hier für ein halbes Jahr in der Grimmwelt zu Gast hatten. Und tatsächlich haben wir viele Menschen hier aus Kassel im Nachgang befragt, auch eher zufällig aus dem Bekanntenkreis. Und eine Mutter erzählte mir beispielsweise, dass sie mit ihrer Tochter 4-mal in der Ausstellung war, weil das Mädchen immer wieder kommen wollte. Und das ist schon etwas Besonderes und vielleicht auch ein Appell und auch ein Auftrag an uns, Museumsmacherinnen und Ausstellungsmacherinnen, dass wir doch immer genau überlegen sollten, was wir eigentlich wie präsentieren und welche Themen unser Publikum interessiert. Denn für dieses machen wir unsere Arbeit und machen wir unseren Job. Und ich glaube, das steht schon seitdem unbedingt und noch mehr im Mittelpunkt unseres Interesses.
Jetzt haben wir so viel gehört über die 10 Jahre, über besondere Ausstellungen, besondere Exponate. Wie viel Spaß macht es denn bitte, hier zu arbeiten?
Ja, es macht natürlich sehr viel Spaß, da man sich eben mit immer ganz unterschiedlichen Inhalten beschäftigt, mit ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Man hat also ja jede Woche eigentlich neue Themen, mit denen man noch nicht gerechnet hatte. Und da ich ja im Bereich Vermittlung arbeite, ich sage immer, ich habe ein bisschen das Spaßdepartment auch gepachtet, weil ich natürlich dann auch Workshops für Schulklassen konzipiere, für Ferienprogramme und dann natürlich auch ganz viele kreative Sachen machen darf. Wir hatten jetzt zum Internationalen Museumstag beispielsweise Papier selbst hergestellt. Es gab einen Papierschöpf-Workshop, wollte ich auch selber immer schon mal machen, konnte ich jetzt hier an der Arbeit im großen Format auf dem Dach und an die Sonderausstellung angegliedert. Wir haben eben einen Künstler, Alexei Czerny, der ist auch in der Dauerausstellung vertreten, einer der Publikumsmagnete eigentlich, und der hat jetzt eben auch eine Einzelausstellung in der Sonderausstellung und der stellt sein Papier eben auch selber her, und das ist eine Wahnsinnsarbeit und ein Wahnsinnskönnen, und wir haben A4-Bögen sehr rudimentär einfach sozusagen erstellt, aber auch das war schon ein Highlight und wurde auch von den Besucherinnen und Besuchern, von den Kindern total gut angenommen, als ein Beispiel genau im Kreativbereich, was man hier machen darf.
Ich kenne das, ich habe das einmal gemacht, ich hatte danach so ein Brett, aber egal. So viel zu meinen Fähigkeiten. Herr Sauerwald, wie viel Spaß macht Ihr Job? Wie sieht der Alltag bei Ihnen denn eigentlich hier aus?
Also in meiner Position, die ja die Geschäftsführung des Hauses, also die wirtschaftlichen und finanziellen Belange, Personal und so weiter, also alles mit einschließt, aber auch die Programmleitung. Also ich habe auch das große Glück, mir überlegen zu dürfen, wo wir eigentlich inhaltlich und programmatisch hinsteuern. Mir macht das großen Spaß, denn ich habe ja das große Glück, immer wieder Neues im Werk von Jakob und Wilhelm Grimm entdecken zu dürfen und können und dieses dann auch für unser Publikum sozusagen zu vermitteln. Wir haben eine Ausstellung beispielsweise gemacht über die Rechtsaltertümer, ein eher bei Juristen bekanntes Werk Jakob und Wilhelm Grimms. Da geht es um eine Archäologie des germanischen Rechts. Das mussten wir uns irgendwie überlegen, wie können wir das denn bitte unserem sehr heterogenen Publikum eigentlich schmackhaft machen. Wir haben die Ausstellung dann Akte Rumpelstilzchen genannt. Und siehe da, die Ausstellung war ein großer Erfolg, nicht nur bei Juristen und Juristinnen. Und das ist natürlich, und da hat ja auch Frau Ronge schon darauf hingewiesen, eine Fundgrube, denn es waren Universalisten. Das heißt also, Jakob und Wilhelm Grimm haben sich mit ihrem Interesse und ihrer Begeisterung für die Wurzeln der deutschen Sprache, aber auch der deutschen Nation oder dem, was sie für den Volksgeist gehalten haben, also haben sich für alles interessiert. Die Sagen waren ihnen genauso wichtig wie die Märchen. Das deutsche Recht vom Sachsenspiegel bis hin zu älteren Quellen. Das alles hat sie interessiert und inspiriert. Und sie haben sich eben mit all diesen Themen beschäftigt. Und das ist eben, wie gesagt, eine wahre Fundgrube für Ausstellungen und auch die Themen unserer Neuzeit, wie ich finde.
Haben Sie denn durch die Arbeit hier mit oder in der Grimm-Welt für sich die deutsche Sprache nochmal anders lieben gelernt?
Ja, absolut. Und da muss ich sagen, ist auch die Geste der Kuratorinnen der Dauerausstellung, die ja von Hürlimann und Lepp, einem Berliner Ausstellungsbüro, kuratiert wurde, vor der Eröffnung des Hauses eine große gewesen. Denn sie haben ja durch die Gliederung in die einzelnen Schlagworte, was ja auf den ersten Blick eher etwas kompliziert erscheinen mag, das deutsche Wörterbuch in den Mittelpunkt ihres Interesses gerückt, also und damit auch die deutsche Sprache. Also denn die Begriffe, mit denen wir hier im Haus hantieren und die sämtlich aus dem deutschen Wörterbuch stammen, sind uns teilweise ja gar nicht mehr geläufig. Also wenn man das Beispiel Leserei, also das wir vorhin schon angeführt haben, nimmt, und so bewegt man sich im Grunde zum einen auf die Arbeitsweise der Grimms zu und sieht, dass sie beispielsweise mit über 1119 Zetteln für nur einen einzigen Begriff und die Forschung, wo dieser herkommen könnte, nämlich den Begriff Zettel, gearbeitet haben, und kann diesen Ansatz nachvollziehbar machen und hat auch gleichzeitig im Blick, wie sich die deutsche Sprache verändert hat.
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Welche Märchenfigur wären Sie denn selbst gerne mal für einen Tag?
Das ist eine sehr gute Frage, die, glaube ich, sehr schwer zu beantworten ist. Ich würde sagen, es kommt auf die Tagesform an. ob man irgendwie Rumpelstilzchen oder doch lieber Dornröschen sein möchte. Also
gibt es denn ein Märchen, das Sie jetzt ganz anders verstehen, als Sie es vielleicht als Kind noch gehört haben und verstanden haben durch Ihre Arbeit hier jetzt?
Naja, die Beschäftigung mit den Hintergründen der Märchen ist schon immer hochinteressant. Der Blick auf die Märchenwelt Jakob und Wilhelm Grimms ist ja ein europäischer. Also wir reden ja hier von europäischen Märchenstoffen. Also beispielsweise kommt ja das Rotkäppchen, der Stoff kommt auch aus Frankreich. Der Butt, also vom Fischer und seiner Frau, ist ein mecklenburg-vorpommerscher Stoff. Also die Beschäftigung mit den Märchenstoffen weitet den Blick für eine europäische Kulturlandschaft und ihre Ursprünge. Und also wenn wir gerade über Märchenfiguren sprechen, auf die mein Blick sich verändert hat, dann ist beispielsweise das Rumpelstilzchen eigentlich eine sehr schöne Figur, denn man würde ja erstmal sagen, das ist dieser böse Unhold und dieser untreue Wicht, der zwar etwas liefert, nämlich das Stroh zu Gold zu spinnen, aber dafür eben das Kind der späteren Königin dann als Zoll dafür fordert. Aber die Ambivalenz dieser Figur, die ist mir auch unter anderem klar geworden durch die Arbeit an der Ausstellung Akte Rumpelstilzchen, denn dort haben wir gerade eben dafür gesorgt, dass man eben beide Seiten dieser Märchenfigur sieht und nicht nur die vermeintlich schreckliche, bösartige oder unverzeihliche.
Abschlussfrage. Wenn die Brüder Grimm heute durch die Grimmwelt gehen würden, was glauben Sie, würden Sie denken?
Ich glaube, Sie wären begeistert von der Darstellung Ihrer Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das dokumentarische Tiefe, was es hier in der Grimmwelt gibt, also sei es das Präsentieren der Handexemplare, aber auch das Präsentieren des deutschen Wörterbuches, also das Arbeiten an Fakten, ja, das lag den Grimms ja schon sehr. Sie sind als Wissenschaftler im Grunde, haben gelebt mit und in ihren Büchern. Und dass das Haus Grimmwelt sehr stark am Thema Buch ausgerichtet ist und zeigt, wie die beiden gelebt und gearbeitet haben mit und in ihren Büchern. Ich glaube, das würde Ihnen ausgezeichnet gefallen.
Frau Ronge, gibt es einen Lieblingsort hier in diesem Haus für Sie?
Ich mag nach wie vor die Märchenwelt sehr gerne und bin großer Fan, sich durch die Dornhecke zu manövrieren, um dann vor dem sprechenden Spiegel anzugelangen und vor allem Besucherinnen und Besuchern dabei zuzuschauen, wenn der anfängt zu sprechen. Er ist ein bisschen modifiziert, also er sagt zunächst nicht das, was er im Märchen sagt, sondern eine etwas andere Version, die man wahrscheinlich auch sehr gerne hört. Kleiner Cliffhanger zum selber anschauen und einfach spannend die Reaktion der Besucherinnen und Besucher. Also das zu sehen oder auch wie kleine Kinder wirklich im Kita-Alter probieren, einen Frosch, der projiziert wird, auf den Boden zu fangen und das über 10, 20 Minuten. Das ist schon toll, einfach sich genau in dieser Märchenwelt auch aufzuhalten.
Ich glaube, die ein oder anderen Eltern würden diesen Frosch gerne mitnehmen. Mhm. 10 Jahre Grimmwelt, 20 Jahre Weltdokumentenerbe. Ich glaube, viele gute Gründe haben wir heute genannt, mal wieder oder zum ersten Mal hier vorbeizuschauen. Dankeschön an Sie beide.
Vielen Dank für den Besuch und die Fragen. Wir freuen uns, wenn das Gespräch möglichst viele interessiert hat und zu einem Besuch hier in der Grimmwelt Kassel bewegt.
Das war Kunstklang, der Podcast über Kassels Museen, Galerien und Kulturorte. Heute zu Gast waren Jan Sauerwald und Julia Ronge von der Grimmwelt Kassel. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch Kunstklang, um keine Episode zu verpassen. In den kommenden Wochen hören Sie hier unter anderem den Geschäftsführer der Documenta, das Team des Museums für Sepulkralkultur und die Macherinnen des Kultursommers Nordhessen. Ich bin Sabrina Gander und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören, wenn es heißt, Kunst trifft Klang und Kassel klingt einfach besonders.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.